Liebe Eishockey-Fans und Freunde der DEL, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche an dieser Stelle jede Woche mit Gästen aus dem deutschen Eishockey. Heute dreht sich alles um die Düsseldorfer EG und um meinen Gesprächspartner Niki Mond. Niki ist als sportlich Verantwortlicher natürlich gerade in der Aktualität der Corona-Krise besonders gefragt. Er erzählt mir und euch, was gerade jetzt für ihn und seinen Job in dieser Zeit besonders schwierig ist. Wir sprechen aber auch ausführlich über die Tradition der DEG, über die Solidaritätsaktion in Zeiten von Corona sowie die Treue der Fans und dass es ihn auch gerade deshalb mit Stolz erfüllt, für die DEG zu arbeiten. Ebenso erklärt er, warum sein langjähriger Weggefährte und heutige Kollege Daniel Kreuzer so wichtig für ihn ist. Wir vertrauen uns einfach, sagt Niki Mond im Gespräch. Und Niki skizziert seinen Plan, wie er in die Top 4 der Liga aufschließen möchte und verrät hinten raus, warum ihm seine Anzüge eigentlich immer noch so gut passen, obwohl er es nicht so oft zum Sport schafft, wie er es eigentlich gerne hätte. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Niki Mond. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Niki Mond.
Hallo Konstantin, grüß dich.
Grüß dich, wie geht's dir?
Soweit so gut, natürlich im Moment turbulente Zeiten und ein bisschen Ungewissheit, aber das ist ja nichts Neues, deswegen harren wir der Dinge und arbeiten so gut es geht vor, aber ja, hoffen auch, dass es irgendwann mal wieder normal weitergeht, sag ich mal.
Wo erwische ich dich denn gerade? Bist du im Büro, in der Geschäftsstelle oder?
Genau, richtig, ja.
Gut. Ja, du hast das angesprochen, die turbulente Zeit, die begleitet uns alle ja schon jetzt seit mehreren Wochen oder Monaten. Gib uns doch mal einen Einblick in deine tägliche Arbeit als sportlich Verantwortlicher bei der Düsseldorfer EG. Was ist gerade die Schwierigkeit an sich in dieser ganzen Corona-Lage?
Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist in meinen Augen die Ungewissheit, dass wir einfach noch nicht wissen, wann es wie weitergeht. Und demzufolge ist natürlich viel so auf Hold gesetzt und wir müssen halt auch vieles abwarten. Andererseits wollen wir halt auch für alle Eventualitäten gerüstet sein. Deswegen müssen wir natürlich verschiedene Pläne verfolgen und Vorkehrungen treffen. Und allen voran ist natürlich jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen viel gesprochen worden, intern bei der DEG. Ich tausche mich natürlich sehr viel mit dem Geschäftsführer Stefan Adam aus und mit der Mannschaft, mit den Trainern, weil es natürlich auch jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie natürlich viel Gesprächsstoff gibt und auch bezüglich Lizenzierung, aber das sind ja alles auch bekannte Themen, ist ja alles nicht so einfach, wenn man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber deswegen sind vor allen Dingen viele Gespräche und Meetings notwendig, in der Vergangenheit auch meist dann über irgendwelche Videokonferenzen, auch nach Übersee zu unseren Spielern, die dort gerade verweilen. Deswegen, es wird sehr viel geredet und das ist so im Moment mein Alltag.
Du hast jetzt den Austausch mit Stefan Adam zum Beispiel angesprochen. Wer sind denn ansonsten noch so die Personen und Leute innerhalb eurer Struktur, mit denen du dich wirklich täglich und regelmäßig zu allen relevanten Themen austauscht?
Ja gut, in der Regel ist das oder im Normalfall sind es natürlich auch viele die sportliche Abteilung, sprich mit Daniel Kreuzer und auch mit den Trainern Harry Kreis und Thomas Dolak. Athletiktrainer Danny Beckers, das sind so die normalen Gesprächspartner für mich, wenn es ums Sportliche geht. Allerdings ist es im Moment halt eher so, dass es um die Lizenz geht, um die nächste Saison geht und demzufolge rede ich im Moment eigentlich mehr mit dem Stefan Adam oder mit unserem Buchhalter als mit den Trainern. Aber das wird sich hoffentlich bald auch wieder ändern.
Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass man so ein funktionierendes Team gerade auch in so einer Zeit zusammen hat? Also ich glaube oder würde mal behaupten, dass das bei euch der Fall ist, wenn man sich so ein bisschen umhört und auch guckt, wie die einzelnen Charaktere bei euch zusammengestellt sind, dass das ja miteinander sehr, sehr gut funktioniert, oder?
Definitiv. Also wir verstehen uns alle sehr gut und sind da schon alle Teamspieler und ergänzen uns auch gut in den verschiedenen Gebieten, tauschen uns sehr gut aus und haben auch konstruktive Gespräche zu allen Themen. Deswegen ist das auf jeden Fall so, da muss ich dich bestätigen, dass wir da ein funktionierendes, harmonisches Team haben.
Wie wichtig ist, weil ich das gerade letztens nochmal auf einer privaten Joggingrunde, die Folge mit Daniel Kreuzer bei den Kollegen Goldmann, Schwele, Bandermann gehört habe. Da war er zu Gast. Und ein paar ganz interessante, eine super Folge übrigens, wie ich finde. Da kann ich nur allen ans Herz legen, sich das mal anzuhören. Aber auch so ein bisschen auch Einblick gegeben hat in eben die DEG-Welt. Und ich das schon so rausgehört habe, dass ihr euch, glaube ich, ja sehr, sehr gut versteht. Wie wichtig ist das, dass ihr beiden früher mal eben sehr, sehr gut gespielt habt und jetzt auch die Erfahrung aus eurer aktiven Zeit in so eine Phase wie jetzt mit reinbringen könnt?
Ja, ich glaube, sehr wichtig. Also erstmal ist es natürlich, jetzt sage ich mal, bezüglich des Verhältnisses zu Daniel Kreuzer, ist es sehr wichtig, dass man sich vor allen Dingen auch vertraut und ja, da offen miteinander umgeht, die Meinung des anderen schätzt und respektiert und dass man sich da natürlich gut beraten kann. Und ich glaube, jetzt in der Funktion des sportlichen Leiters ist es unabdingbar, dass du den Sport selber betrieben hast. Also und dass ich jetzt noch einen an der Seite habe mit Daniel, ist natürlich sehr vorteilhaft, weil er sich da wirklich ausschließlich um die sportlichen Belange und auch um Scouting und sowas kümmern kann, was mir da ein bisschen die Arbeit leichter macht und ich halt auch sehr, sehr, sehr viel auf Daniels Meinung gebe.
Und wie geht ihr miteinander um in einer Diskussion, wenn ihr mal unterschiedlicher Meinung seid? Das wird ja sicherlich auch vorkommen, oder? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn man sich zu irgendeiner Personalie auseinandersetzt, unterhält und ihr nicht von Anfang an der gleichen Meinung seid?
Ja, dann versucht man natürlich den anderen irgendwie zu überzeugen, aber prinzipiell kommt das häufiger vor, dass man unterschiedliche Auffassungen von Spielern hat und oft ist es auch so, dass ich dann, weiß ich nicht, wenn Daniel und ich uns da nicht hundertprozentig einig sind, dass wir dann auch die Trainer da mit ins Team nehmen und oder mit in die Gesprächsrunde und auch mal deren Meinung jetzt bezüglich Transfers und sowas checken. Demzufolge machen wir das schon, sag ich mal, als Team und wollen eigentlich auch, dass alle hinter gewissen Verpflichtungen stehen. Und natürlich ist es so, dass der eine oder andere Spieler dann vielleicht, den ich besser finde und den anderen findet vielleicht der Daniel besser, aber das ist dann eigentlich auch ganz gut, dass man darüber diskutiert und dann vielleicht auch zu einer Lösung findet, die alle tragen, weil unterm Strich wollen wir eigentlich bei uns auch nur Jungs holen, wo jeder von überzeugt ist. Aber dass natürlich der eine oder andere seinen Lieblingsspieler hat oder für den einen vielleicht ein bisschen mehr übrig hat, das ist auch normal.
Nun seid ihr, glaube ich, du hattest das ja schon angesprochen, in dieser jetzigen Phase ist es natürlich unglaublich schwierig zu planen. Man muss viele Sachen on hold setzen. Kann sicherlich auch, könnte ich mir vorstellen, den einen oder anderen Spieler, den man vielleicht noch braucht oder gerne hätte, jetzt eben nicht unter Dach und Fach bringen, weil eben die Unsicherheit, die Planungsunsicherheit da ist. Ihr habt ja aber grundsätzlich das Gros der Mannschaft schon zusammen, oder? Täusche ich mich da?
Nee, das stimmt. Wir haben also zwei Torhüter unter Vertrag, 7 Verteidiger und 13 Stürmer. Das wäre jetzt prinzipiell mal eine Mannschaftsstärke, womit man ins Spiel gehen kann. Natürlich ist das jetzt, um in eine Saison so reinzugehen, noch ein bisschen dünn, aber nicht so dünn wie bei vielleicht manch anderem. Mhm. Aber natürlich bräuchten wir schon noch, ich sag mal, 2 Verteidiger und 2 Stürmer und einen dritten Torhüter, die uns da auch die Tiefe geben, um auf Verletzungen und sowas zu reagieren zu können. Aber das ist halt, wie gesagt, im Moment halt nicht auf der Tagesordnung, weil wir jetzt erstmal abwarten müssen, wann es wie losgeht. Und ist jetzt auch Quatsch, wäre jetzt Spieler zu verpflichten, wo man noch gar nicht weiß, ob wir eigentlich jetzt pünktlich im September starten oder wann auch immer wir starten und unter welchen Voraussetzungen bezüglich Zuschauer und so weiter. Demzufolge ist es natürlich jetzt vernünftig, da abzuwarten, wie es die meisten oder alle Vereine machen und erstmal zu gucken, wie es weitergeht.
Dann lass uns doch mal, ist sicherlich auch keine Überraschung, dass ich danach frage, ihr habt einen Wechsel auf der Torhüter-Position, Matthias Niederberger wechselt intern in der DEL nach Berlin und ihr geht, Stand jetzt, und hast ja auch gesagt, ihr habt 2 Torhüter unter Vertrag mit 2 eher jüngeren Torhütern in die Saison. Gib uns doch einmal nochmal einen Einblick in eure Entscheidung, wieso ihr das letztlich so entschieden habt und auch nicht zwingend jetzt noch einen erfahrenen Torhüter bislang zumindest dazugeholt habt.
Ja gut, das hat sich so im Prinzip im Laufe der Zeit ergeben. Natürlich ist es bei einem Spieler von dem Format eines Matthias Niederberger auch so dass man auch frühzeitig so eine Personalie angeht und die Jungs auch in der Regel, wenn sie gestandene Nationalspieler sind oder zu den besten Spielern in Deutschland gehören, auch frühzeitig wissen wollen, wo die Reise hingeht und man eigentlich dann ja spätestens im letzten Vertragsjahr über die Zukunft redet. Das haben wir auch getan. Allerdings war es bei uns halt leider so, dass wir da noch nicht diese Planungssicherheit hatten, um dem Matthias auch, sage ich mal, ein entsprechendes Angebot machen zu können, was seiner Leistung gerecht wird. Weil, wo wir uns ja alle einig sind, ist, dass er zu den besten Torhütern in der Liga gehört. Und das ist ja nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern auch statistisch belegt. Und demzufolge hat er auch verständlicherweise seinen Preis. Und da hat das leider vom Timing her nicht gepasst, dass wir ihm zu den Zeiten, wo er dann auch eine Entscheidung treffen wollte, und da hat er uns auch sehr viel Zeit gegeben. Also wir haben sehr früh angefangen zu reden, aber dann hat sich das auch über Wochen und Monate hingezogen. Und man hat deutlich gemerkt, dass Matthias sehr gerne in Düsseldorf geblieben wäre. Aber es ist auch verständlich, dass man auch ja marktüblich bezahlt werden möchte. Und wenn wir ihm da kein Angebot machen können, was seiner Leistung gerecht wird, dann muss man das leider im Sport auch so akzeptieren, dass es da Kontrahenten gibt, die ja vielleicht ein bisschen mehr Geld da zur Verfügung haben und auch vom Timing her vielleicht, ja, wo es besser gepasst hätte. Demzufolge mussten wir ihn ziehen lassen, weil wir ihm eben kein Angebot machen konnten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon ja auch mit Mirko Pantkowski seit 2 Jahren im Kontakt stehe. Eigentlich damals, als er der U20-Nationaltorhüter war, hat er uns schon überzeugt und ich den Jungen sehr mag. Und das immer schon so eine Option war, wo man dachte, auch vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Zeit, dass man ihm in Düsseldorf die Chance gibt. Und das war jetzt halt durch den Abgang von Matthias möglich. Und wir haben jetzt ja zwei talentierte, gute Torleute drin. Natürlich sind die jungen und haben noch wenig Erfahrung. Aber irgendwann müssen sie mal, sage ich mal, den Schritt machen. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir mit den zwei Top-Talenten aus Deutschland gut aufgestellt sind. Wobei man natürlich sagen muss, von einem der besten Torhüter der Liga kann man natürlich sagen, dass man auf dem Papier sich da jetzt schon verschlechtert hat. Aber ich auch trotzdem die Hoffnung habe, dass beide Jungs das Potenzial haben, eine Nummer-1-Torwart zu werden, sogar zu den Besten der Liga gehören können. Dass das wahrscheinlich nicht direkt nächstes Jahr der Fall ist, kann passieren. Aber prinzipiell sind wir da guter Dinge und haben, würde ich fast sagen, so aus der Not eine Tugend gemacht und haben da ja, zwei Jungs die Chance gegeben, wo wir von überzeugt sind, dass die sie auch nutzen können.
Einmal noch eine Nachfrage zu der Personalie. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bitter ist das denn, wenn man, da gibt es ja immer in so einem Prozess dann irgendwann den Moment, wo man realisiert, okay, also jetzt ist es nicht nur so, dass es sich andeutet, dass ein ganz, ganz wichtiger Spieler irgendwie den Club verlässt, sondern es gibt ja diesen Moment, wo man weiß, okay, jetzt ist es so. Also jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt sind mir die Hände gebunden, der Spieler wird mir jetzt irgendwie sagen, okay, ich wechsle den Verein. Wie lange trägt man sowas dann als sportlich Verantwortlicher mit sich rum? Auch gedanklich. Oder bist du da so, dass du relativ schnell dann zur Tagesordnung übergehen kannst und den Blick eben wieder nach vorne richtest und sagst, das gilt jetzt, so ist die Situation und es gilt irgendwie andere Optionen zu schaffen?
Ja, ich meine, die Optionen, die hat man natürlich auch parallel parat. Also man wartet natürlich nicht ab, bis alles vorbei ist und dann guckt man nach Plan B, sondern das haben wir eigentlich permanent gemacht. Was wären die Optionen, wenn wir es nicht schaffen, Matthias zu halten? Und natürlich ist das bitter für die DEG, für Düsseldorf, für mich, dass wir ja den Nationaltorhüter mit dem Namen Niederberger und der Geburtsstadt Düsseldorf und dem Heimatverein DEG ziehen lassen muss. Aber so ist das Business leider und das muss man akzeptieren. Und da bin ich dann aber auch so, dass ich das auch ohne Probleme tue und bin dann im Gegenzug nur ziemlich froh, dass uns damit mit den beiden Jungs auch meiner Meinung nach eine sehr gute Option gelungen ist, das irgendwie aufzufangen, zumindest mittelfristig.
Dann lass uns doch mal einen Blick auf die DEG als Club werfen. Was ist eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, was bedeutet das für dich in dieser Position für die Düsseldorfer EG zu arbeiten?
Ja, es ist, also ich finde, es ist zum einen macht mich das stolz und es ist auch eine Ehre für mich, weil ich bin auch Düsseldorfer, bin hier geboren, habe mit 4 Jahren angefangen, bei der DEG Eishockey zu spielen, alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Es war immer mein Traum, bei der DEG zu spielen, verrückterweise oder weiß nicht, ob es verrückterweise richtig ist, aber auch, dass ich im Nachwuchs, also ich habe immer auf die Stars der DEG geblickt. Und natürlich hat man auch einen Wayne Gretzky gekannt und verehrt, aber irgendwo war es mein Traum, immer für die DEG in der ersten Mannschaft zu spielen, seit klein auf. Und das ist mir ja zum Glück auch gelungen, auch wenn ich nur die Hälfte meiner Karriere bei der DEG gespielt habe und die andere Hälfte woanders spielen musste. Hat mich das bestimmt auch als Mensch und als Sportler reifen lassen. Als ich dann nochmal die Chance bekam, meinen Vertrag in Hannover aufzulösen 2012, um zur DEG zurückzukommen, um da nochmal mit anzupacken und was aufzubauen. Das war damals der Zeitpunkt, als die Metro ausgestiegen ist. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, da irgendwie an diesem Tag mit dabei zu sein, diesen Neuanfang zu starten, auch wenn das natürlich sehr zäh war und auch schwierig war, 2 Jahre am Tabellenkeller festzuhängen, aber auch viele junge Spieler rausgebracht. Und ich meine, ich war teilweise auch Mittelstürmer von Daniel Fischbuch, Alex Preibich, Manu Strodel, Diego Hofland. Also das waren alles Jungs, die hätten damals wahrscheinlich nicht in der DEL gespielt, wenn wir nicht finanziell so schlecht ausgestattet wären. Und das hat mir eine große Freude bereitet und danach eigentlich nahtlos den Übergang ins Büro, in die Geschäftsstelle. Im ersten Jahr noch eher mit allgemeineren Aufgaben und im Sponsoring und im Teammanagement unterwegs gewesen. Und dann jetzt im dritten Jahr, beziehungsweise nee, jetzt kommt das vierte Jahr als sportlicher Leiter. Klar ist das irgendwo auch immer so gewesen, dass das eigentlich mein Wunsch für nach der Karriere war, aber da müssen natürlich auch viele Dinge zusammenpassen. Aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh darum, diesen Posten bekleiden zu dürfen.
Was war denn so, vielleicht nochmal ein bisschen zurückgeblickt, was war so, du hast in den Übergang angesprochen, was war denn für dich der schwierigste Übergang oder die schwierigsten Sachen, die man sich quasi neu erlernen muss oder neu aneignen musste, wenn man nicht mehr als Profi auf dem Eis steht, sondern den Übergang dann schaffen möchte, in die Geschäftsstelle, in eben seine neue Tätigkeit?
Ja, es ist ein großer Schritt und eine Riesenumstellung, wobei mir es nicht ganz so schwer gefallen ist, weil ich jetzt auch während meiner aktiven Eishockey-Karriere auch immer mal was am Schreibtisch gemacht habe oder studiert habe. Und demzufolge kannte ich auch stundenlang am Schreibtisch zu sitzen. Allerdings ist es trotzdem als Job schon eine Umstellung, wenn man vorher, ich sage jetzt mal, 2-3 Stunden am Tag trainiert und in der Regel, wenn er jetzt nicht in der Vorbereitung ist, dann irgendwie zum Mittagessen frei ist. Und als Büromitarbeiter ist es dann doch eher so, dass die Tage oder das Training nicht 2-3 Stunden ist, sondern man eher da 10 bis 12 Stunden am Tag arbeitet man schon wesentlich mehr zu tun hat, auch mehr Verantwortung trägt. Als Spieler ist man halt einer von 20 und als Verantwortlicher muss man sich halt auch den Fragen stellen und am Erfolg messen lassen, mehr als ein einzelner Spieler. Ist halt auch, wie gesagt, eine andere Verantwortung, ein anderer Druck. Aber mir macht das Spaß und mir ist der Schritt da ins Büro eigentlich ganz, ganz gut gelungen und wahrscheinlich nicht so schwer gefallen, wie es vielleicht dem einen oder anderen Sportler fallen würde.
Jetzt hast du eben von Stolz und Ehre gesprochen, was deine Tätigkeit in Düsseldorf angeht. Nun ist es ja so, jeder, der Eishockey verfolgt, weiß, dass da unglaublich viel Tradition natürlich auch bei euch vorherrscht. Und ich glaube, das ist ja auch natürlich damit verbunden, dass es viele ehemalige Spieler gibt, die auch regelmäßig noch zu Gast sind und eure Spiele dann sich angucken, gerade zu Hause. Gibt es da ehemalige Größen aus ehemaligen DEG-Zeiten, mit denen du dich regelmäßig mal austauscht und die dir Tipps und Tricks geben und oder die du vielleicht auch mal beruhigen musst nach dem Spiel, wenn es nicht so läuft?
Nein, also natürlich ist da viel Kontakt und natürlich kommen viele ehemalige in den ISS-Turm. Es gibt auch einige, die noch in Düsseldorf wohnen da tausche ich mich natürlich aus. Also ich meine, wäre ja blöde, wenn man sich nicht mit alten Spielern, die das Spiel auch lange gespielt haben, nicht austauschen würde. Und das macht es natürlich auch ein bisschen, wie du sagst, so zu einer Tradition, wenn bei uns, weiß ich nicht, Didi Hegen oder was regelmäßig zu Heimspielen kommt, ist ein gern gesehener Gast. Und das ist, wie gesagt, in Düsseldorf schon besonders, dass da viele Ehemalige in der Stadt sind.
Und wenn wir jetzt mal, ich weiß, es ist schwierig, weil gerade, das hatten wir anfangs schon gesagt und man wiederholt es immer, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen doof, aber es ist nun mal so diese Unsicherheit im Moment, aber es wird ja hoffentlich und ganz sicher irgendwann dann wieder losgehen. Wenn du jetzt auf die Zukunft blickst, was ist denn dein, hast du so ein Zukunftsbild im Kopf, wenn du an die DEG denkst, wo du sagst, so ja, da will ich die Mannschaft gerne hin entwickeln? Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, ich hätte gern irgendwie in den nächsten 5 Jahren die meisten irgendwie Nachwuchsspieler, die in die erste Mannschaft kommen. Gibt es solche Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Hat man Visionen und Träume und Wünsche. Und allen voran wollen wir uns eigentlich hier stetig weiterentwickeln und auch sagen wir, auf wirtschaftlicher Seite unabhängig zu sein und unsere Einnahmen vergrößern. Natürlich durch gute Leistungen ist das einfacher, Zuschauergelder zu generieren und auch Sponsoren anzuziehen. Und wir sind da auch seit jetzt 3, 4 Jahren auf einem sehr guten Weg und wollen den natürlich fortführen und auch irgendwann mal wieder ein bisschen weiter oben angreifen. Jetzt im Moment ist es ja so, obwohl wir jetzt zweimal eine Top-6-Platzierung erreicht haben nach 52 Spieltagen, dass wir quasi schon da oben mitgespielt haben. Allerdings ist das schon so, dass wir dann überperformen müssen. Also, dass wir jetzt nicht unter den Top 4 oder was Budgettechnik angesiedelt sind. Und natürlich wäre es schön und hat das auch irgendwie Düsseldorf so ein bisschen den Anspruch an sich selbst mit der Traditionsmarke DEG, dass man auch wieder oben angreift. Natürlich ist der Weg weit, insbesondere zu München und Mannheim, die da schon so ein bisschen einsam ihre Kreise ziehen. Aber im Sport und gerade im Mannschaftssport oder im Speziellen im Eishockey ist Geld nicht alles und wir haben diese Mannschaften ja auch schon schlagen können. Natürlich würde das in der Playoff-Serie unwesentlich schwerer sein, in der Best of Seven so eine Truppe zu schlagen, aber das ist unser Ziel und wir sind da akribisch und ehrgeizig und ich bin auch sehr kritisch. Also ich bin eigentlich nicht so oft so zufrieden mit dem, wie wir auftreten. Dabei waren die Ergebnisse insbesondere in den letzten beiden Jahren ordentlich. Aber ich denke halt immer, dass irgendwo noch mehr drin ist und man versucht sich halt auch stetig zu verbessern. Und wenn man auch jetzt wie letztes Jahr Fünfter wird, sehe ich trotzdem Punkte, die man verbessern kann und muss, um noch weiter nach vorne zu kommen.
Also dem entnehme ich, dass du dann durchaus, was die Spiele angeht, auch dann mal derjenige bist, der Unangenehme ist. Also gerade, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so, wenn ihr... Ist das grundsätzlich so, dass du kritisch bist oder überlegst du dir auch ganz genau, ob du das vielleicht mal gerade nach dem Sieg der Mannschaft gegenüber artikulierst, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich irgendwie auszuruhen jetzt auf dem Sieg? Wie gehst du da vor?
Ja, also prinzipiell bin ich regelmäßig kritisch, aber ich meine, ich bin nicht der Trainer. Und der Harry Kreis und auch der Thomas Dolak, die sind dafür verantwortlich, sage ich mal, mit der Mannschaft im Tagtäglichen zu kommunizieren. Und der Harry hat unglaubliche Erfahrung und unheimliches Talent, auch so eine Mannschaft zu führen mit den einzelnen Charakteren. Deswegen ist das also seine Aufgabe. Ich bin da eher, sage ich mal, hinter den Kulissen oder dann im Austausch mit den Trainern oder mit Daniel Kreuzer, dass ich dann vielleicht dies oder jenes mal bemängel und denke mir, dies und jenes könnte besser laufen oder auch bedenke, dass man sich auf der Position noch verbessern könnte. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie der Miesepeter, der bei der Mannschaft schlechte Stimmung macht, sondern da gibt die Mannschaft eigentlich selten Grund für, obwohl ich der Meinung bin, dass sie meistens noch besser spielen könnte.
Und diese Top 4, die du skizziert hast, gibt es da irgendwie so bei dir im Kopf was, wo du sagst, so, also keine Ahnung, in XY Jahren, da wollen wir es erreicht haben, da wollen wir da oben mit dabei sein bei den 2, 3 anderen Großen?
Nee, also einen konkreten Plan gibt es da nicht und ich glaube, das wäre auch falsch, weil man kann das nicht planen und man weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Natürlich ist es unheimlich wichtig, dass wir sportlich eine gute Leistung aufs Eis bringen, damit auch die Zuschauer in den Dom kommen und uns möglichst häufig gewinnen sehen. Aber jetzt einen konkreten Plan, wann man was da erreichen will, habe ich nicht. Natürlich hat unsere Sponsoring-Abteilung und sowas gewisse Ziele formuliert. Aber prinzipiell sehe ich uns auf einem guten Weg. Nur, wie eben schon gesagt, zu München und Mannheim fehlt halt schon eine ganze Ecke. Und danach kommen wahrscheinlich dann irgendwie Köln und Berlin, die auch deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Aber da ist es schon unser Anspruch, die anzugreifen, denen vielleicht finanziell näher zu kommen. Und sportlich gibt es ja sage ich mal, in so einer Saison, in einem Spiel oder in den Playoffs keine Ausreden. Und da sagt man ja nicht, nur weil die ein bisschen mehr Geld für die Mannschaft haben, dürfen wir verlieren. Also wir wollen ja auch gegen die Jungs gewinnen, auch wenn sie auf dem Blatt eine stärkere Mannschaft haben. Aber da versuchen wir eigentlich Schritt für Schritt unsere Arbeit zu machen und hoffen, dass das dann irgendwann dazu führt, dass wir wieder weiter oben angesiedelt sind.
Und welche Rolle spielen eure Anhänger, eure Fans in dieser ganzen Thematik? Also man kann natürlich aufgrund der Tradition allein schon, ist es ja was anderes bei euch ein Eishockeyspiel zu sehen, als jetzt bei dem einen oder anderen Club, der noch nicht vielleicht so lange dabei ist oder einfach die Tradition nicht hat. Und ich finde, man merkt das auch gerade in so Krisenzeiten. Ihr habt ja jetzt auch die letzten Wochen relativ viele Aktionen gemacht mit euren Fans, die ja allesamt sehr, sehr gut angenommen wurden und ankamen bei eurer Anhängerschaft, ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist das eine ist, was du ansprichst, das ist halt das Publikum und unsere Fans. Also das ist ein sehr, sehr treues Publikum und die sind, glaube ich, auch sehr geduldig mit uns, haben natürlich auch schon Höhen und Tiefen durchgemacht. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Düsseldorfer Sportfan und der DEG-Fan natürlich auch erinnert sich gerne an die Vergangenheit, an die goldenen Zeiten, sage ich mal. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, weil das schon sehr ambitioniert ist und auch die Erwartungshaltung relativ hoch ist. Erst recht, wenn wir auch mal eine gute Phase haben, dann fängt der eine oder andere auch an zu träumen. Und vielleicht ist das manchmal ein bisschen unrealistisch, aber generell sind wir natürlich froh, dass wir so viele treue Fans haben und die uns jetzt auch, wie du es angesprochen hast, natürlich in der Zeit jetzt phänomenal unterstützt haben. Das ist natürlich auch, sage ich mal, ein Zusammenspiel mit unserer Medienabteilung. Da natürlich allen voran Frieder Feldmann ist da zu nennen, der ja auch bekannt für seine tollen Ideen ist und ja tolle, weiß ich nicht, Facebook-Stories macht und gute Einfälle hat und lässt diese Solidaritätstickets und all sowas sind, glaube ich, sehr, sehr gute Ideen gewesen und eine gute Vorlage gewesen. Aber trotzdem ist es natürlich, sind wir natürlich sehr dankbar, dass die Fans das so angenommen haben und uns da auch so, so toll unterstützt haben.
Sprecht ihr da intern dann drüber, wenn Frieder mit so einer, also ich kann das nur bestätigen, ich habe ja auch regelmäßig mit ihm Kontakt zu unterschiedlichen Themen und er hat immer gute Ideen und Vorschläge. Gibt er das, holt er sich da mal so ein Feedback auch bei dir? Sagt er irgendwie, Niki, was meinst du, funktioniert das? Oder knallt er das dann einfach so raus und sagt, ja, es wird schon funktionieren?
Also sowohl als auch, je nachdem, was es ist, je nachdem, was da geplant werden muss, wer da mit im Boot sitzen muss, ob das, weiß ich nicht, ob man da finanziell irgendwas bewerkstelligen muss, wird das natürlich vorher angesprochen und öfters auch mal durchdiskutiert, wobei ich mittlerweile sagen muss, dass da schon ein sehr großes Vertrauen in unsere Medienabteilung da ist, aufgrund der erfolgreichen Vergangenheit. Und der Frieder kommt auch manchmal mit Ideen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, was hat er sich denn da ausgedacht? Aber ich glaube, dass unterm Strich über 90% seiner Ideen ja, sehr gut funktionieren in der Umsetzung und ja, weiß ich nicht, hohe Wellen schlägt und man auch Reichweiten generiert und sei es jetzt das, was ich, letztes Jahr war, glaube ich, mal so ein Bus-Tauziehen da, wo dann auf einmal RTL mit einem Team da vor Ort ist und also da hat er schon ein Händchen für und aufgrund dessen ist das Vertrauen schon groß und er muss uns da selten überreden, sondern meistens vertrauen wir ihm, dass das eine gute Idee ist.
Als letzten Themenblock würde ich ganz gerne, auch wenn es nicht Spieler von euch sind, aber eher so stellvertretend so für Nachwuchsspieler, junge Spieler, die sehr, sehr gut spielen und performen und dann sogar auf dem Sprung möglicherweise in die NHL stehen, wie jetzt Stützle, Reichel, Peterka, die da natürlich zu nennen sind, weil auch der Draft ja demnächst ansteht. Wie blickst du eigentlich als ehemaliger Eishockey-Profi und jetzt immer noch verantwortlich als sportlicher Leiter auf diese Themen, wenn es darum geht, dass die jungen Nachwuchsspieler die Möglichkeit haben, eben den nächsten Schritt zu machen und zum Beispiel in die NHL zu gehen? Also meine Frage zielt dahin, dass es ja durchaus auch den einen oder anderen gibt, zum Beispiel Franz Reindl, mit dem ich eine der ersten Folgen gemacht habe, der auch gesagt hat, jetzt gar nicht auf die drei bezogen, aber grundsätzlich schon sagt so, ja, also ist nicht immer der richtige Schritt, dann irgendwie rüberzugehen in die NHL, sondern die sollen hier ihre Hausaufgaben machen und hier erstmal spielen. Wie siehst du das, dieses
Thema? Ich glaube, das kann man schwer pauschal beantworten. Also erstmal finde ich es sehr erfreulich, dass wir, ja, dass irgendwie diese Konzepte, die vor vielen Jahren auch schon ja angegangen wurden, fruchten. Also ich meine, wir zeigen sehr starke Leistungen mit der A-Nationalmannschaft. Wir sind mit den U-Nationalmannschaften aufgestiegen, beziehungsweise dann nicht wieder abgestiegen und sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass da sehr viele Konzepte erarbeitet wurden in den letzten Jahren, die jetzt fruchten und greifen. Auch dieses Sterneprogramm vom DEB ist sehr zu begrüßen und fruchtet. Bei den jungen Spielern, die jetzt, also ich finde es erstmal phänomenal, dass wir gerade so starke Jahrgänge da haben, die nachkommen, und das sind ja wirklich Jungs, die auch schon der DEL den Stempel aufgedrückt haben, und ein Stützle wird ja nicht umsonst da irgendwie als, weiß ich nicht, unter den ersten drei oder ersten fünf erwartet, dass er da gedraftet wird. Leon Dreiseitel natürlich jetzt mit der Art Ross Trophy ist auch phänomenal, hätte man sich irgendwie auch nie erträumen lassen, dass das mal ein Deutscher schafft. Mhm. Also es ist alles sehr erfreulich. Ob man jetzt dazu raten muss, darüber zu gehen oder nicht und wann, finde ich, muss man individuell bewerten. Also ich glaube, das war jetzt, letztes Jahr hätte man vielleicht sogar gedacht, dass es für einen Leon Bergmann ein Tick zu früh ist, aber hat es auch den meisten eines Besseren belehrt, dass es super geklappt hat und er auch seine NHL-Einsätze bekommen hat. Und Moritz Seider musste jetzt, sage ich mal, noch ein bisschen in der AHL da reinschnuppern, aber gehe ich auch fest davon aus, dass er nächstes Jahr NHL spielen wird. Ob jetzt ein Tim Stützle, weiß ich nicht, ob man ihm raten muss, rüberzugehen oder nicht. Also ich glaube, wenn man die Chance hat, NHL zu spielen, dann gibt es keine zwei Meinungen, dann muss man es machen. Wenn man definitiv gesagt bekommt, man spielt nicht NHL, finde ich, muss man es abwägen. Und natürlich ist man in Mannheim auch sehr gut aufgehoben und hat da natürlich auch wahrscheinlich Trainingsbedingungen wie bei einem NHL-Club. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung. Aber ich glaube, sobald da ein Fünkchen Hoffnung ist, da in die NHL zu springen, überlebt kein Spieler, hier zu bleiben.
Und auf eure Jungs betrachtet, kommen die eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, kommen die Jungen oft genug zu dir oder zu Daniel Kreuzer und fragen euch nach Meinungen zu gewissen Themen? Also ich meine jetzt nicht Draft und NHL, sondern grundsätzlich, dass eben junge Spieler den Rat von euch haben wollen. Oder ist es eher so, dass ihr teilweise denkt so, ja, also warum hat er mich jetzt nicht nochmal danach gefragt?
Doch, es ist teils. Also natürlich gibt es Spieler, die auch einen um Rat fragen. Wobei jetzt, sage ich mal, der erste Ansprechpartner sind natürlich die Trainer. Aber wir uns schon auch die Jungs mal schnappen und ich auch mal mit den Jungs rede und ihnen ja mit auf den Weg gebe, wie ich ihre Leistung einschätze oder was ich denke, was sie machen müssten, um sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Und das findet jetzt nicht nur irgendwie vor oder nach der Saison statt, sondern auch mal zwischendurch. Aber bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Manche wollen mehr wissen, manche nimmt man sich selber mal zur Seite. Aber da wir auch sehr, sehr viele junge Spieler haben und auch dieses U23-Konzept, was ich auch sehr begrüße, bei uns sehr gut funktioniert und es für keine Probleme gestellt hat, sind das schon ein paar Jungs, die einem am Herzen liegen und wo man sich schon denkt, dies und jenes kann man denen mal als Tipp mit auf den Weg geben, damit sie sich vielleicht besser und schneller entwickeln.
Okay. Sag mal, und letzte Frage, bist du denn eigentlich noch aktiv? Wie hältst du dich fit? Ich finde, wenn ich das so sagen darf, die Anzüge und so, wenn ich dich am Spieltag sehe, das sitzt ja alles wie angegossen. Das liegt natürlich auch daran, dass du ganz gut in Form bist, finde ich. Also trägst jetzt ja keine allzu vielen Kilos mit dir rum. Machst du regelmäßig noch Sport?
Ja, eigentlich leider Gottes zu wenig, weil ich eigentlich von der Zeit her das ja nicht so gut unter einen Hut bekomme. Ich versuche natürlich ab und an mal ja eine Runde joggen zu gehen. Ich bin auch in der Traditionsmannschaft der DEG, wobei ich glaube, ich war ganze letzte Saison da drei oder viermal nur auf dem Eis. Also das ist deutlich zu wenig. Wie ich es trotzdem schaffe, dass ich noch nicht so sehr zugenommen habe, weiß ich nicht. Ich esse, glaube ich, ein bisschen weniger als zu meiner aktiven Zeit. Und ja, aber
oder warst du noch nie anfällig? Ich
sah noch fitter aus, als ich tatsächlich bin.
Und bist du nicht anfällig für zu viele Kilos?
Nö, ich kann mich aber auch nicht so damit anfreunden, dass, weiß ich nicht, wenn man merkt, man nimmt ein bisschen zu, dann schaue ich schon, ob ich dann doch nochmal irgendwie mehr Druck da reinkriege, eine Runde joggen zu gehen oder irgendwie mal ein bisschen weniger esse. Weil wie gesagt, noch habe ich, also ich habe mich irgendwie an diese Sportlerfigur gewöhnt und möchte ungerne zig Kilos zulegen und da versuche ich was gegen zu tun, aber wie gesagt, bisher muss ich nicht so viel dazu tun und es zumindest bestätigst du, dass es von außen auch so aussieht, als wenn es noch nicht so schlimm wäre.
Nee, nee, ist es nicht. Aber noch mal einmal ernsthaft gefragt, weil ich das bei wirklich dem einen oder anderen ja nicht nur, wenn man ehemalig mal sehr gut gespielt hat und sich daran gewöhnt hat, wie wichtig ist denn dieser Ausgleich, an was Sport angeht? Weil man baut dadurch ja auch Stress ab etc., kommt wieder auf neue Gedanken. Das ist ja nun vielfach bewiesen, dass das alles hilft. Und wie, wenn du sagst, du schaffst es nicht so oft, wie du eigentlich möchtest, wie sehr nervt dich das denn?
Ja, sehr, weil ich es immer sehr genieße, wenn ich Sport getrieben habe, dass man sich danach einfach irgendwie freier fühlt und besser fühlt und das ein guter Ausgleich war und auch gesundheitlich einem was bringt. Demzufolge stört mich das schon, dass ich so selten Sport mache, aber ja, alles in allem ist es so, wie es ist und bis jetzt, wie du sagst, man sieht es mir noch nicht an, deswegen hoffe ich auch. Aber ich nehme mir auch immer vor, das weiß ich nicht, nächste Saison spiele ich öfters wieder bei den Altherren mit, mal schauen, ob es mir gelingt.
Na gut, also dann drücke ich die Daumen, dass das öfters der Fall ist und du trotz dieser ganzen Corona-Krisenthemen und der Planungsunsicherheit öfters auf die Joggingrunde gehen kannst. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir und der DEG alles Gute für die Zukunft und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
Mach's gut. Danke, Konstantin, dir auch. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Das war die Folge mit Niki Mond und der DEG. Unter die Top 4 in der deutschen Eishockeyliga. Klingt irgendwie logisch für mich, wenn man bei so einem Traditionsclub in Verantwortung ist. Und die Fans der DEG werden ganz sicher nichts dagegen haben, wenn es klappen sollte. Was sagt ihr? Wie hat euch die Folge gefallen? Ich freue mich über Feedback. Und natürlich, wenn die Eiskalt auf dem Punkt Community weiter anwächst. Also, gebt doch gerne euren Freunden Bescheid und abonniert den DEL-Podcast, sofern ihr es noch nicht getan habt. Denn dann verpasst ihr keine Folge und bekommt automatisch eine Info, sobald eine neue Folge online ist. In der kommenden Woche könnt ihr hier an dieser Stelle ein Gespräch mit Marco Sturm hören. Ich freue mich, dass der ehemalige Nationalcoach sich die Zeit nimmt und mit mir über die DEL, das deutsche Eishockey, sowie natürlich die NHL und sein aktuelles Leben bei den Los Angeles Kings spricht. Natürlich werfen wir nochmal einen Blick in die Olympia-Vergangenheit, doch mich interessiert ganz besonders sein Blick auf die Aktualität. Sowohl in Bezug auf das Eishockey, aber auch was die Rassismusvorkommnisse in den USA angeht. Es geht ja gar nicht anders, als dass wir auch über dieses Thema sprechen. Wollt ihr etwas Spezielles von Marco Sturm hören? Dann schreibt mir über unsere DEL Social Media Kanäle und ich nehme eure Frage mit in das Gespräch. Also, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund,